3, 2, 1. Welcome to the Spielekeller.
Und damit herzlich willkommen im Spielekeller Folge 141. Es ist heute der Montag, der 4.11. um 10.10 Uhr übrigens, damit ihr Bescheid wisst. Und neben mir virtuell zugeschaltet, wir sind heute wieder vereint, Herr Hahner. Na, wie geht es?
Hallo, Herr Gehlen.
Ja, alles klar.
Ja, alles super. Super hier. Ja, ja. Gute Laune. Richtig, ja? Gute Laune, ja.
Wie, okay, das kriege ich ja irgendwie hin, dass ich das
Schwankungen.
Achso, ja, okay.
Nein, Quatsch. Wir haben, gestern war ein sehr schöner Tag. Wir haben ja, ne, wir müssen ja ab und zu hier nochmal Fußball einfließen lassen. War ein wichtiges Spiel gestern gegen Gladbach 2. Und wir haben es gewonnen mit 3-1, nachdem wir 1-0 zurückgelegen haben.
Ja, nice. Ich kann mich da anschließen. Nicht mit der Oerdingen, sondern mit Borussia Dortmund, die mit 10 verletzten Spielern zu Hause gegen Leipzig gespielt haben, die noch ungeschlagene Mannschaft seit 19 Spielen. Und 2-1, nach einem 0-1 wieder zurückgekommen sind. Ich bin sehr, sehr glücklich. Der Maxi Bayer, der neue Spieler, der gekommen ist, für nicht ganz so wenig Geld, der hat auch ein Tor ohne Vorlage, glaube ich, sogar gemacht. Feuerfrei, ja. Also war aber wichtig. Also wirklich wichtig. Hätten wir das wieder verloren, das bitter. Ist gebrannt.
Ja, bei uns geht's um alles. Wir sind jetzt Tabellenführer. Wir steigen ja auf, ne?
Wahnsinn. Also als wir zusammen beim Spiel waren, ich gucke mir ja sonst keine Drittligaspiele an.
Viertligaspiele.
Viertliga. Drittliga, ja, dritte Liga, komm, dritte schaue ich schon nicht. Vierte Liga gucke ich mir erst recht nicht an. Ich muss ganz ehrlich sagen, und ich bleib dabei, Duisburg hatte dort gewonnen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viel. Ich weiß auch nicht mehr, dass ich viel Bier hatte. Aber auf jeden Fall, also es war schon ein Rumgegurke. Also ich meine, ich kann es nicht besser, ne? Ich sage nichts anderes, aber das sieht schon anders aus als in der ersten oder zweiten Liga.
Also ich glaube, gestern tatsächlich, Spaß beiseite, ne? So gestern war echt ein guter Fußball. So, das konnte man sich wirklich mal angucken. Das war auch, also ordentlich, das hat auch wirklich Spaß gemacht. Du hättest locker aber auch 7-1 gewinnen können. Ist so ein bisschen das Problem, weil, ne, wieder 100 Chancen nicht gemacht. Ja. Aber ich bin ja vollkommen bei dir. Das ist ja sonst einfach so ein echt brutales Rumgegurke. Und das kannst du dir auch nicht immer angucken, tatsächlich. Ne? Ich meine, es macht ja trotzdem Spaß und ich bin ja immer wieder überrascht, wie sehr dich das dann doch emotionalisiert, wenn du im Stadion sitzt.
Ja, 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 absolut.
Also darum geht es halt immer so primär, ne? Ich weiß, und da haben wir vielleicht einen ganz guten Segway. Ich weiß nicht, hast du die Worlds jetzt verfolgt mit dem Worlds Final?
Nee, ich habe mir angefangen, den Start anzugucken. Das war insane. Ich hatte von allen nur gehört, ich habe leider noch fast gar nichts gesehen. Ich habe von allen nur gehört, wie insane es war und wie die Zahlen, wie krass sie waren. Das alles Hörensagen gerade. Und das hat mich jetzt ziemlich gehypt, nochmal zu rewatchen sozusagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Also ich habe es leider verpasst, aber ja, ohne es gesehen zu haben, würde ich sagen, Empfehlung von dem, was ich gehört habe. Wie war es bei dir?
Ja, ich hab halt in die Opening so ein bisschen reingeguckt. Ich habe halt jetzt auch die Spiele nicht gesehen. Ergebnis leider ja gespoilert. Also ich weiß ja jetzt irgendwie dann, wie viele Spiele und wer gewonnen hat. aber das ist okay. Ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Ich komme auch gerade drauf, weil wir gerade so über Emotionalisierung gesprochen haben. Ne? Ich habe halt sehr viele Videos und Bilder aus der Arena gesehen. Also einfach von Leuten, die da waren. Ja, sah schon gut aus, ne?
Ja.
Und du hast das ja angesprochen. Ich glaube, ne, wie immer, also so doof gesagt wie immer, ne, so meistgesehenes Final irgendwie mit was.
Aber all time,
Millionen,
ne? Also
ja, genau. Mit knapp 7 Millionen Peak-Viewern und so. Also das war schon. Ich muss jetzt nochmal in Ruhe durch die Zahlen gehen. Ich muss mir auch angucken.
Ohne China möchte ich nochmal kurz dazu sagen. Ne? Also das ist immer der richtige Satz so dabei.
Mit China 15 Millionen bestimmt. Ja, ja. Also ich muss mir jetzt nochmal angucken, wo die Zahlen herkommen, ne? Und wie die sich zusammensetzen. Aber das hat auf jeden Fall, ist das eingeschlagen wie eine Bombe, ne?
Ja.
Mal wieder.
Geil. Finde ich richtig gut. Ich meine, ist ja erstmal eine sehr positive News, auch Richtung E-Sport gedacht wieder. Ne? Weil spricht sich bei Brands rum, spricht sich bei Agenturen rum. Macht es wieder leichter zu vermarkten und so weiter.
Hier ist mein Aber. Ich weiß nicht, wie es bei dir war und ich merke ja langsam, also ich beschäftige mich ja mittlerweile viel mehr mit so Sammelkarten und, ne, so generell, jetzt nicht nur mit TCGs, sondern mit allem drumherum und mit der Industrie und habe ja nur noch so einen halben Fuß im E-Sport. Ich habe aber tatsächlich gar nicht so viel mitbekommen zu Worlds, mal abgesehen vom Final. Also zu den ganzen Spielen dazwischen und so, da habe ich nicht viel Bass mitbekommen. Jetzt weiß ich nicht, ob sich meine Bubble gerade so ein bisschen verschiebt. Oder ob einfach generell sehr wenig darüber geschrieben wurde. Aber ich habe auch von Teams und so, also so klassische Kanäle, ne, LinkedIn, Insta sehr wenig mitbekommen zu den Worlds, abgesehen jetzt vom Final.
Aber ich glaube, da merkst du mal, wie gut der Algorithmus funktioniert, to be honest. Also ne, bei mir, ich folge ja immer noch so ein paar Creatoren aus dem deutschsprachigen Raum und gerade die League-Community, sage ich mal, ne? Also alles rund um, keine Ahnung, Norway, Hand of Blood, alle, die damit zu tun haben. Manche machen Watch-Party mit Partnern zusammen hier in Deutschland, andere sind in London gewesen. Dann kriegst du ja doch relativ viel mit und das ist ja dann schon nichts anderes als Promo für die Finals. Mhm.
Und ich aber glaube, hast du zu den Spielen viel mitbekommen? Hast du Ergebnisse gesehen?
Zu den Spielen nicht so viel. Das Ganze drumherum eher gesagt über Social. Ja. Das habe ich schon viel mitbekommen, ja.
Das habe ich noch am Rande mitbekommen. Also das, ne, das siehst du ja, aber ich habe wenig zu Ergebnissen, wenig zum Verlauf der Worlds generell. Und gefühlt war das für mich in den letzten Jahren mehr. Mhm. Aber nochmal, ich glaube, das kann jetzt einfach an meiner Bubble liegen. Oder so an dem Content, den ich jetzt konsumiere gerade, keine Ahnung.
Ja. Ja, bin ich bei dir. Aber also merke ich natürlich auch, wenn die Bubble sich ein bisschen verschiebt, hat man immer das Gefühl, man kriegt sehr viel weniger mit von dem Thema, was man vorher vielleicht mal intensiver begleitet hat. Da wirst du relativ schnell rausgedrückt, ist so meine Wahrnehmung.
Ja, so ist das.
Ja.
Was ist dieser E-Sport und was gucken Leute da Leuten zu, wie sie Videospiele spielen?
Hä? Laufen da nicht 22 Leute hinter einem Ball her? Ich
weiß nicht. Ah, hast du das mitbekommen? Aber das ist lustig. Pass auf, gute Debatte.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Ja. Union Berlin möchte nicht an der virtuellen Bundesliga teilnehmen. Das hat sich dazu auch geäußert. Man hat gesagt, ey, die Kohle, pass auf, jetzt kommt eigentlich das Argument und ich krieg's jetzt nicht mehr wörtlich zusammen, das kann der Johannes bestimmt nochmal raussuchen. Es geht darum, also du, pass auf, das Konstrukt, ich fange einfach anders an, für alle, die es vielleicht nicht wissen. Du bist ja verpflichtet, als Verein in der ersten und zweiten Liga daran teilzunehmen. Du musst eine Spielstätte schaffen, eine Hauptspielstätte, die die technischen Anforderungen, was auch immer das bedeutet, irgendwie liefert, ne? Also ja, ich weiß noch nicht, ob das jetzt die Terminologie ist, aber nee, du brauchst halt ein paar Rechner und irgendwie einen Raum, ne?
Ja, im Prinzip brauchst du so ein Streaming-Setup, weil wir helfen immer mal wieder aus bei so Sachen.
Du brauchst aber drei Spieler oder Spielerinnen und du brauchst jemanden, der sich halt darum kümmert. Ne? Also so ein Head-Off irgendwie. Du brauchst halt eine Rolle. Und dafür kriegen die aber auch Geld. Also das wird ja subventioniert. Und jetzt hat die Union hat jetzt gesagt, so, ey, wollen wir nicht? Haben wir keinen Bock drauf irgendwie? Wir würden lieber. Und wie gesagt, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber ich glaube, die Aussage war sowas wie, wir wollen den eigentlichen Sport und nicht die Simulation des Sports irgendwie fördern. Mhm. Und die Kohle, die wir da irgendwie jetzt in den E-Sport stecken, die würden wir lieber in Förderung von Kindern, Jugendlichen etc. stecken. Und da habe ich mir gedacht, ey, verstehe ich. Also natürlich muss man gucken, du musst die Leute da abholen, wo sie sind. Und das ist halt ein Thema. Ja, ich finde, dass die DFL... Die virtuelle Bundesliga als Produkt finde ich halt leider nicht gut. Catcht mich auch null. Gibt auch tausend Gründe, warum ich das nicht cool finde, ne? Die man irgendwie fixen könnte, müsste. Können wir auch gleich drüber sprechen gern. Aber ich fand es total spannend jetzt mal, dass auch jemand kommt und einfach sagt, ey, wir wollen gar nicht. Also nicht so dieses, yo, kein Bock auf Videospiele, sondern eher, ey, lass uns das Geld doch lieber in die Jugendförderung stecken. Und das ist ein Argument, finde ich, das kannst du auch nicht so einfach von der Hand weisen.
Ja, also ich glaube schon, dass da ein Hardliner auf Seiten Union Berlin ist.
Ja, total.
Ist, to be honest.
Geht auch um Geldstrafen, ne? Also du bist ja verpflichtet, das zu machen, da geht es auch wirklich um Strafen.
Aber ich glaube, die sind relativ niedrig, meine ich.
Aber wie siehst du, ich glaube, eine sechsstellige Strafe stand irgendwie im Raum.
Ja, ja.
Jetzt weiß ich nicht, mit wie viel
wahrscheinlich
das
subventioniert
wird.
Wahrscheinlich sind es dann tatsächlich 100.000 oder so, ne? Also das dann für einen Erstligaverein überschaubar ist noch. Aber grundsätzlich, erstmal finde ich ja nicht, also... Abseits vom Produkt. Grundsätzlich finde ich es ja nicht verkehrt, dass man sich irgendwie mit x Bundesliga-Vereinen erste, zweite Liga zusammentut und eine Liga gemeinsam ausrichtet. Das könnte ja theoretisch viel Power haben. Ich glaube, das Produkt könnte noch deutlich besser sein, aber da trifft halt natürlich alte und neue Welt aufeinander. Ich glaube, das ist schon eine große Herausforderung, das zu alignen. Das wäre meine Wahrnehmung. Erreicht man... Also ja, in Jugendförderung, ich wäre ein Riesenfan, ich meine, ne, du weißt, ich habe auch mein Leben lang Fußball gespielt, bis ich die 17. Verletzung hatte und es irgendwann nicht mehr ging und ich bin nach wie vor großer Fan und habe immer wieder Juckts im Fuß, letztens war ich zweimal in der Halle Fußball spielen, hatte schon wieder Angst, dass ich sterbe dabei, aber es hat alles geklappt. Trotzdem glaube ich ja schon, wie du schon gesagt hast, um die jungen Leute zu erreichen, ist auch das natürlich keine allzu schlechte Idee. Und ich bin ja ein großer Fan davon, Virtuelles und Real Life irgendwie übereinanderlegen zu können und das in einen gesunden Mix hinzukriegen. Weil jedes Kind, das gerade auf die Welt kommt, wird Computerspiele spielen oder an der Konsole, am Handy, am Tablet irgendwo rumhängen. Und die werden sich die Dinge anschauen. Und dann werden sie es nicht bei Union Berlin tun, sondern irgendwo anders. Also ich glaube, der gesunde Mix macht es. Und ich glaube, auch für Union Berlin wäre es nicht schlecht. Also wenn sie jetzt irgendeine andere Initiative hätten, die irgendwas Richtung Gaming... Dann würde ich... Borussia Dortmund hat das lang gemacht. Ich habe das, ich, ne, die haben dann wenigstens trotzdem was gemacht, waren aber nicht in der virtuellen Bundesliga. Jetzt sind sie auch.
Ja, aber muss ein Fußballverein unbedingt Sportsimulationen fördern? Nee, nee. Oder reicht das nicht? Das meine ich aber, oder Videospiele. Ja, ja. Weil reicht das nicht, wenn das E-Sports-Organisationen machen, ne? Kannst dafür nicht irgendwie ein anderes Team geben? Die können dann irgendeine Collab haben oder was auch immer und die machen das dann. Weil, also ich fand die Debatte halt ganz spannend. Und Union sagt halt, ey, wir erreichen schon ganz viele Kinder so im irgendwie im Kita- und Grundschulalter. Und da ist der Bedarf einfach enorm und da würden wir lieber das Geld reinstecken, weil wir wollen lieber den eigentlichen Sport fördern. Ich finde das eine schöne Debatte,
ja, eigentlich, die wir wirklich also mal haben müssen. Ich bin ja gar nicht da, sag ja gar nicht nein. Also ich glaube, es gibt halt irgendwas dazwischen, aber ich glaube, vielleicht hat Union Berlin noch nicht den richtigen Weg für sich gefunden. Wie man sagen kann, wir können glaubhaft irgendwas mit Gaming machen und gleichzeitig aber unseren Core-Werten, machen Sport, Fußballsport, gleichzeitig da irgendwie treu bleiben. Ich glaube, ist ja auch nicht immer einfach. Also verstehe ich sogar.
Ich habe da jetzt auch keine Präferenz. Ich verstehe schon, warum wir Gaming fördern müssen. Ich glaube, wir sind uns ja einig, dass wir da irgendwie uns. Wir sind auch so einig, dass wir uns da einig sind, ne, weil wir ja eh aus dieser Ecke kommen. Ich fand es halt nur ganz spannend irgendwie, weil ich glaube, diese Debatte musst du halt mal haben. Vor allem mit dieser Argumentation, weil das war ja nicht so dieses reine so Scheiß auf Videospiele. Und das wurde ja auch gar nicht so formuliert. Also ich meine, ne, natürlich sagen sie, ey, der Zweck des Vereins ist, Sport zu fördern und nicht dessen virtuelles Abbild. Und ey, ich finde das erstmal fair game, ne? Also natürlich bist du verpflichtet, über die DFL das zu machen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was passiert, ne? Vor allem, wenn jetzt zum Beispiel Union sagt, ey, wir machen das aber nicht. Und das auch so mehr oder weniger durchgeht, dann frage ich mich halt, wie andere Vereine dazu stehen. Und nochmal, das Produkt der virtuellen Bundesliga, ich habe mir das einmal angeguckt und ich fand das extrem langweilig. Mhm. Weil zum einen schaust du dir ja Leuten dabei zu, wie sie halt irgendwie Fußball virtuell spielen. Zum anderen ist es aber so, dass du natürlich da auch deine Strategien drin hast. Und was sich bei mir so eingebrannt hat, ist, dass ich habe mir ein Spiel angeguckt und dann lief das noch so die letzten Minuten, also in Echtzeit irgendwie. Und gefühlt wurde nur noch in der eigenen Hälfte von links nach rechts gekickt, um die Zeit so lange rauszuzögern, dass nur noch ein Angriff möglich ist. Und wenn du den Ball verlierst, du halt dann nicht mehr verlieren kannst. Und dann dachte ich mir halt so, ey, ich guck mir jetzt hier nicht nur gerade ein Videospiel an, ich gucke mir noch ein Videospiel an, wo Leute das einfach ganz bewusst extrem langweilig machen.
Ja.
Und da war das Thema für mich halt komplett durch. Die Produktion war ja gut, ihr habt euch ja auch den DFB-Pokal da angeschaut, ne, beim DFB, ja. Also war ja auch hochklassig produziert. Ich weiß, es ist jetzt was anderes organisatorisch, aber
naja.
Das war auch ja super Premium gemacht, aber ich finde, das catcht einfach nicht genug Leute dafür.
Mhm.
Und ja, du kannst mir nicht erzählen, dass das Geld macht.
Nee, also das bin ich mir ziemlich sicher, dass zum auch der DFB-Pokal nicht also durch eigene Mittel Geld macht, durch externe vielleicht teilweise, aber ja. Obwohl es natürlich die besten Möglichkeiten hat, vermarktet zu werden, ne? Tendenziell. Durch die ganzen Netzwerke.
Ja, natürlich. Die haben ja auch eigene Sponsoren dafür, ne? Wir erinnern uns. Also haben ja auch dedizierte Sponsoren nur dafür. Das ist auch cool.
Jetzt kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich kann nicht genau sagen, welches Brand und welcher Fußballverein, aber ich hatte letztens jemanden bei mir, der einen Fußballverein sponsort, wegen dem Fußballwillen. Und ihm wurde das Paket für das E-Sport-Team, es ist ein Erstliga-Club, so viel kann ich sagen, so als Side-Produkt mit angeboten. Das war dann halt in Anführungszeichen im Verhältnis so günstig. Das ist eine Aussage, das Geschäftsführergründer hat selber gesagt, ja, das waren dann jetzt nur ein paar 10.000 Euro mehr, dann haben wir das halt mitgenommen. So, ne? Was hat er gesagt? Oh, das passt jetzt gerade gut ins Thema. Letzte Antwort dazu noch. Sagt er noch, ja, aber man merkt ja gar nichts. Da passiert überhaupt nichts. War seine Aussage. Da passiert einfach überhaupt nichts. Also, aber tut ihm halt auch nicht so weh, weil er halt großer Partner bei einem Erstligaverein ist. Weißt du, dann machen die X, keine Ahnung, wie viel das ist, 40.000 aufs Jahr, vielleicht auch 50, weiß ich nicht, ne? Merkt er dann nicht so sehr auf das große Partnership. Wurde ihm halt mit aufgequatscht. Aber so funktioniert das öfter, glaube ich. Leider Gottes. Es ist kein Überzeugungssponsoring.
Ich glaube nämlich auch, genau, ich meine doch gesehen zu haben, ich bin mir gar nicht sicher, ob das noch aktuell ist, aber die Head of Virtual Bundesliga, die Rolle war ja ausgeschrieben, ne? Oder ist auch, glaube ich, gerade noch ausgeschrieben.
Ja, weil der Jörg heißt der, glaube ich, der davor war, der ist jetzt, glaube ich, bei Spontent, die das übrigens produzieren.
Ja, guck mal. Kannst du
das jetzt nichts fixen? Falsches sagen, aber ich bin ziemlich sicher, dass das so ist. Übrigens.
Also ich glaube, dass die DFL die virtuelle Bundesliga zu sehr als drittes Standbein im Fußball sieht und zu wenig als Entertainment-Produkt. Ja, und ich glaube, du könntest halt viel mehr rausholen, wenn du das als Entertainment-Produkt vermarkten würdest und das ein bisschen anders machen würdest. Das müsste auch, glaube ich, viel mehr Home Story Cup und viel weniger polished sein.
Gerade also bei glaub, FIFA, Mann.
Ich glaube, genau, ich glaube, du könntest da einfach.
FIFA ist ein Laidback-Produkt.
Die müssen im Keller sitzen, weißt du so, also ist nicht klischee-mäßig im Keller, aber weißt du, ich glaube, du könntest halt viel mehr Leute abholen, wenn es einfach viel roher wäre und viel echter, so wie du als zu Hause auch FIFA spielst.
Ja.
Aber
ja,
jetzt driftet das halt voll ab. Ich will jetzt auch gar nicht zu lange drauf rumkauen.
Ja.
Aber haben wir den Fußball-Talk durch, guck mal.
So. Aber mit virtueller Bundesliga-Gaming haben wir abgeschlossen, muss man auch mal ganz klar sagen.
Genau. War eine gute Überleitung.
Zu wohin? Achso, ja.
Virtuelle Bundesliga. Ich meine jetzt, genau, vom Sport zum Gaming.
So, wir haben vor nicht so langer Zeit Michael Schillinger bei uns gehabt. Und ihr beiden hattet einen guten Talk, würde ich mal. Also wir hatten alle drei einen guten Talk, aber ihr wart auch so ein bisschen in eurer Welt zwischenzeitlich. Da bin ich immer relativ schnell raus dann. Ich hörte irgendwas von Kutte und ich brauche hier noch, war doch schon auf den Events, kann ich mir die Sticker, Badges, sondern die Badges noch irgendwie die draufnehmen auf die lassen. Nähen.
Ja.
Und ich war dann einfach Begleiter von der Seite und hab mir das so angehört. Und irgendwie daraus ergab sich dann irgendwas, oder? Also muss mich nochmal abholen.
Ich muss mich nochmal abholen.
Ja.
Ja, das war ganz witzig. Also ich war ja mit dem Michael beim Clash of the Ruhrpott. war ultra geil.
Der Name ist schon
so nicht, aber ich muss schon wieder lachen und ich freue mich. Genau, das Logo war auch geil und so mit so einer Zeche. Ich suche das Bild mal raus, ey, oder google mal Clash of the Ruhrpott. Aber das war einfach unfassbar geil. Ne? Wurde leider abgebrochen wegen Unwetter. Da waren wir aber auch schon so mehr oder weniger auf dem Rückweg, weil es halt schon geregnet hatte, stark. Naja, auf jeden Fall wurde mir aber in dieser Folge ein Link geschickt von einem Kumpel. Lustigerweise, also ich glaube, oder kurz vor der Folge. Zu einem oder Gaming trifft Metal Festival.
Ja.
Ja, und daraufhin habe ich den Kollegen auf LinkedIn mal angehauen und gesagt, das interessiert mich irgendwie, da würde ich gerne mal mehr zuhören. Weil wir ja so rumgewitzelt haben und gesagt haben, ey, dann holen wir den Michael wieder und dann nehmen wir da einfach eine Folge auf mit ihm als Recap in Kutte. So.
Und das steht jetzt.
Das ist diese Folge hier. Diese Folge ist jetzt da. Hallo Rick.
Ja, guten Tag.
Na? Wie ist es?
Oh, schön, schön, schön. Und selbst?
Ja, wir können ja die Intro nochmal machen. Nee, gut. Magst du dich einmal vorstellen?
Ja klar, erstmal hi, ich bin Rick, ich bin Veranstalter vom Nexus Nordrock Festival und wie das gerade schon angeteased wurde, es ist im Endeffekt eine Kombination aus einer Nord-Gaming-Convention, einem Rock-Metal-Festival und einem Mittelaltermarkt. Findet nächstes Jahr im Juli in Leipzig das erste Mal statt und ja, also nicht das erste Mal, aber quasi in der Form, wie es stattfindet das erste Mal. Ja, und das ist so grob das Projekt.
Okay, that's erklär mal, okay, wir fangen vorne an. Wir machen hier strukturierten Aufbau. Erzähl mal kurz ein bisschen was zu dir, zu deinem Werdegang, wie du eigentlich da gelandet bist, wo du jetzt gerade bist. Weil ich habe gesehen, wie, ich glaube, ey, keine Ahnung, mittlerweile gefühlt 80% der Leute, du warst auch mal bei den Freaks.
Ja, also ursprünglich bin ich eigentlich mal gelernter Fotograf gewesen, habe aber sehr schnell gemerkt, okay, in einem Einkaufszentrum im Fotostudio zu stehen, ist jetzt nicht so das, was mir auf Dauer Spaß macht.
Picture-People?
Ich will keine Namen nennen.
Aber die sehe ich halt immer in Einkaufszentren.
Nee, also ich habe meine Ausbildung bei Picture People gemacht, genau.
Ah, okay.
Und hatte dann damals, so 2019, damals, also vor 5 Jahren, mich mal bei Julian Bam beworben. Dieses Video ging auf einmal viral. Und auf einmal meinten verschiedene Firmen mir Jobangebote zu schicken, weil wahrscheinlich der Gedanke war, hey, der hat viele Klicks. Das heißt, der muss ja wissen, wie Social Media und Marketing funktioniert. Habe ich halt Angebote bekommen und habe halt mich dazu entschieden, dann im Social Media Bereich zu arbeiten. Hab dann dort
Hattest du keinen Bock mehr auf Fotografie oder warum hast du dann so einen Wechsel gemacht?
Also Fotografie habe ich nach wie vor Bock zu, aber ich bin ja selbst Gamer, Nerd und auch ja Musikhörer, Rock-Metal-Fan und mir hat das Social-Media-Thema ja schon selbst immer sehr viel Spaß gemacht, weil ich selbst 10 Jahre lang YouTube-Videos gemacht habe und war dann halt auch happy darüber, mal was Neues ausprobieren zu können und habe dann halt den Job angenommen, habe dort 2 Jahre gearbeitet und danach habe ich mich bei Freaks beworben, habe dort dann 2 Jahre gearbeitet als Social-Media-Manager und genau, das ist so mein Werdegang. Und 2021, also ursprünglich 2020, kam mir die Idee, hey, ich möchte mein eigenes Event machen. Das war ursprünglich mal gedacht als ein kleines Cosplay-Fototreffen im Park. Dann kam Lockdown und mir war unglaublich langweilig im Lockdown. Und irgendwie hat sich dann immer so weiter ergeben, okay, ich mag das, ich mag das, ich mag das. Warum gibt's das nicht als irgendwie eine zusammengefasste Veranstaltung? Gerade halt zu dem Zeitpunkt gab es in Ostdeutschland im Sommer einfach keine Veranstaltung so in dem Bereich. Man war natürlich dann auch irgendwann ein bisschen, hatte Sehnsucht nach den Veranstaltungen im Lockdown. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann versuche ich einfach mal selbst was. Daraus entstand damals die Nexo Nerd Expo. Die fand 2022 das erste Mal statt. Damals noch rein als Nerd Gaming Convention und Mittelaltermarkt und hatte sich, also das war noch ohne Bands und Co., weil wir einfach, die Location hat einfach keine Konzerte hergegeben. Aber der Gedanke, Konzerte und Rock-Metal mit einzufließen, bestand eigentlich schon seit 2020. Aber man musste natürlich auch erstmal irgendwo anfangen, weil jetzt ein komplettes Festival aus dem Boden zu stampfen, ist jetzt halt natürlich auch im ersten Jahr auch einfach kostentechnisch eine sehr große Nummer. Und deswegen war es im ersten Jahr erstmal noch rein Nerd Gaming Convention und Mittelaltermarkt in kleiner Variante. Und nächstes Jahr geht's dann in die zweite Runde.
Ich habe das nicht mitbekommen. Hast du das mitbekommen, Dennis? Also,
nee, auch
du das?
Nicht. Nee, tatsächlich.
Das war auch wirklich, wirklich
was
klein.
Was wäre jetzt die Frage?
Süß.
Was heißt also das? Was heißt klein und süß? Also
wir hatten auf 2 Tage verteilt 2000 Besucher. Waren auch 3 Monate vor Event bereits ausverkauft. Das war sehr schön zu sehen. Und aufgrund dessen, dass das halt so gut anlief und die Leute halt auch Bock hatten, dass in Leipzig und in Ostdeutschland wieder mehr im Sommer passiert, haben wir dann gesagt, okay, dann gucken wir mal nach einer neuen Location. Allerdings gibt es in Leipzig zwischen der ersten Location, die wir hatten, und der großen Messe, dem Messegelände, irgendwie nicht so wirklich dazwischen, wo man klein wachsen kann. Deswegen haben wir uns dann entschieden, in eine größere Location zu wechseln. Die hatte dann auf einmal 40.000 Quadratmeter.
Oh. Ein bisschen größer.
Ein bisschen, aber nur ein Schnuff. Also von 4.000 auf 40.000. Und hatten dann ein Jahr quasi taktische Pause gemacht, weil wir gesagt haben, wir müssen ja erstmal quasi den ganzen Kram aufbauen und wollen jetzt nicht einfach innerhalb von 10 Monaten da uns reinschmeißen, weil wir sind halt auch ein komplett freiwillig arbeitendes Team und haben jetzt nicht irgendwie den beruflichen Background als große Eventmanager oder Stagehands oder whatever. Und wollten dann 2024 stattfinden. Dort hatten wir dann jetzt das Event dieses Jahr leider verschieben müssen, weil wir uns von der alten Location getrennt haben. Und haben jetzt geguckt, was es quasi in Leipzig sonst so gibt. Da kamen wir jetzt auf den Agra-Messepark. Das dann auch wieder, an sich hat das Gelände 40 Hektar Land. Wir nutzen natürlich nicht die 40 Hektar, das ist klar. Wir haben 10.000 Quadratmeter Innenfläche an Hallen und 35.000 Quadratmeter Außenfläche. Und das ist jetzt so unsere neue Spielwiese, wo wir halt auch das Potenzial haben, natürlich über die nächsten Jahre noch lange zu wachsen, ohne dass wir jetzt wieder direkt umziehen müssen. Und genau, ich bin sehr froh, dort zu sein, weil die Leute dort im Team von der Agra sind unglaublich süß und sehr per Du und das macht alles sehr viel Spaß. Und bisher läuft alles super.
Wer ist das Team? Also wie viele Leute seid ihr?
Grob über den Daumen gepeilt sind wir 10 bis 12. Mhm. Aus allen möglichen Bereichen. Also es sind selbst Con-Gänger, selbst Festival-Fans, also Leute, die früher Aussteller waren, sind jetzt bei uns halt für die Aussteller zuständig, machen das Exhibitor-Management. Wir haben mit Ausnahme 2 KollegInnen fürs Bandmanagement und fürs Stage-Management, weil du möchtest es dir nicht mit Agenturen und Managements in dem Bereich verspielen. Deswegen werden die als Freelancer gebucht, aber auch sehr auf freundschaftlicher Basis. Und genau, dann habe ich noch meine beiden Logistik-Boys, die eigentlich Elektromeister sind. Und die haben jetzt gesagt, komm, dann machen wir mal ein bisschen Elektro auf Events, die auch schon selbst seit vielen Jahren auf Events halt als Helfer dabei waren oder halt auch Logistikmanagement dort gemacht haben. Genau, und dann gibt's so mich, ich mache so den Oberhansel, mache so irgendwie so ein bisschen alles überall. Genau, das ist so grob unser Team. Und ansonsten arbeiten wir natürlich jedes Jahr halt auch immer mit einer sehr großen Menge an freiwilligen Helfern, also Volunteers auf dem Gelände, weil Veranstaltungen wie unsere in der Größenordnung, gerade wenn du halt einfach aus dem Nichts, quasi aus dem Kalten startest, wären Personalkosten von 150 Personen beispielsweise vor Ort nicht tragbar.
Jetzt, und gar nicht, also ich habe gerade überlegt, wie ich die Frage stelle, weil es ist gar nicht so gemeint, wie sie vielleicht rauskommt, ne? Aber habt ihr, jetzt habe ich verstanden, es sind deine Interessen, du legst sie übereinander und sagst, ey, das ist nicht geil, warum gibt's diese Veranstaltung nicht? Ne? Und sagst dann, okay, dann machen wir es halt selber, weil irgendwie gibt's das nicht. Habt ihr dann wirklich einfach viel Research gemacht und euch mal überlegt, so, ey, gibt's da eigentlich wirklich einen krassen Overlap? Vor allem jetzt mal, wenn du sagst, von 2000 auf, und dann reden wir gleich drüber, wie groß es werden soll, aber ja, deutlich größer. Also steckt da auch wirklich viel, ich sag mal in Anführungsstrichen, Wissenschaft dahinter? Oder ist das wirklich rein und jetzt in Anführungsstrichen blauäugig, dass man sagt so, ey, wir haben da einfach Bock drauf, wir machen das mal und gucken mal, wie es wird?
Also das ist es auch, aber man muss auch dazu sagen, ich meine, ich selbst gehe ja seit sagen wir mal, ein bisschen mehr über 10 Jahre auf Veranstaltungen und du siehst ja überall die Überschneidung. Du hast auf der Gamescom hast du ganz viele Leute mit Band-Merch, du hast die Bands, die selbst auch Gamer und Nerds sind. Du hast League of Legends, die sehr stark mit Imagine Dragons, Against the Current und jetzt zuletzt halt auch Linkin Park in den Rock-Metal-Bereich gehen. Also die Überschneidung ist definitiv da. Und gerade die Kombination aus Musik und Gaming und Nerds ist einfach meines Erachtens nach von dem von außen betrachtet, wie wir das halt einfach so einsehen können, halt einfach gegeben, sehr stark. Also in der Community selbst haben wir auch gehört, es gibt viele Leute, die halt gerade diese Musikrichtung hören und halt auch einfach Bock haben, dass irgendwie die Kombination existiert. Und du kannst es jetzt natürlich nicht an starken Zahlen direkt ausmachen, weil es gibt dazu keine Machbarkeitsstudie bisher irgendwo online. Aber ich bin einfach guter Dinge, dass das gut funktioniert.
Ja, die Frage ist, und wir haben das damals mit dem eSports Observer so ein bisschen bearbeitet, haben uns dann aber, also wir hätten Umfragen starten müssen und so, haben es dann nicht mehr gemacht, weil wir uns dann auch mal gefragt haben, wie klingt eigentlich eSport? Und klingen unterschiedliche Spiele musikalisch unterschiedlich? Also so in der Dominanz. Und du hast ja so Counter-Strike, sobald du da irgendwie Sandstorm von The Root irgendwie spielst, geht's ja richtig ab. Wenn du, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Clinton Sparks macht ja jetzt die Global Gaming League. Kommt ja eher so aus der, also ist ja auch Musiker, ne, also DJ und hat ja, produziert ja auch und so, macht ja richtig viel. Hat ja Exet mitgegründet, ist dann da, jetzt ja weg, macht jetzt sein eigenes Produkt und hat ja auch, glaube ich, ganz viel so aus dem Hip-Hop-Background, ne? Zumindest auch immer so die Bilder, die ich sehe, hat auch andere Songs geschrieben, aber das ist dann ein anderer Einschlag. Metal sehe ich auch mal extrem viel, also auch auf Events vor allem, weil man ja die Band und den Merch kennt, dann erkennst du das ja auch eher wieder. Aber ich habe mich einmal gefragt, wie klingt das eigentlich und klingen bestimmte Spiele unterschiedlich? Habt ihr da eine Meinung zu?
Ja, also ich finde auf jeden Fall, dass verschiedene Spiele sehr unterschiedlich klingen. Also
ja.
Ich meine, man hat es ja auch gesehen am Metal Hellsinger beispielsweise, dass du halt einfach ein komplettes Genre einfach direkt in ein Game einbinden kannst und das als Hauptthema umsetzen kannst. Und dann gibt es natürlich halt verschiedenste Spiele, die einfach zu verschiedenen Themen einfach gut passen. Also die Überschneidung ist da.
Man fängt ja auch gewisse Stimmungen ein, oder? Das ist doch das Hauptthema, habe ich immer so das Gefühl, als Laie von außen. Das kriegen die schon immer ziemlich gut übereinander gelegt, dass man die Stimmung zu dem jeweiligen Game dann auch richtig hinkriegt.
Übrigens zu deiner Frage nochmal, ob wir das irgendwie an Zahlen ausgemacht haben. Also wir haben tatsächlich auch vor, bevor wir jetzt groß angekündigt haben, hey, wir machen jetzt auch den Musikteil mit, haben wir auch Umfragen gemacht, was unsere Besucher so musikalisch hören. Da haben wir auf Social Media einfach ein paar Umfragen geschalten. Und da kamen wir auf, also wir haben 4 Genres zur Auswahl gesetzt. Einmal Pop, R&B, Hip-Hop, Rap, Schlager und Folk und Rock und Metal. Und da kamen wir auf 86% Rock und Metal-Hörer. Bestimmt hören die auch meistens alles andere auch irgendwie so mit, weil ich glaube, die Aussage ist bei den meisten so, ja, ich höre ein bisschen was von allem, außer Schlager.
Und wenn du abends auf der Party Schlager anmachst, gehen trotzdem alle ab.
Ja, definitiv. Also wenn der Pegel stimmt, dann geht das natürlich auch.
Also bin ich der festen Überzeugung, so, weil dann geht selbst das.
Ja, und deswegen haben wir halt gesehen, okay, wir fühlen uns auch ein bisschen natürlich darin bestätigt, dass halt das Thema halt gerade auch bei unserer Community vorhanden ist. Heißt natürlich jetzt auch nicht, dass jeder bei uns auf dem Event sagt, hey, ich möchte mir jetzt unbedingt Linkin Park live anhören, weil wir natürlich uns nie was leisten können, aber mal als Beispiel. Genau.
Aber, also, was seid ihr jetzt im Kern? Seid ihr ein Festival? Also geht's um Musik? Geht's um Gaming? Habt ihr da irgendwie einen dominanten Einschlag? Oder sagt ihr einfach, ey, wir schmeißen die Themen einfach mal zusammen und schau mal, was passiert?
Wir schmeißen die alle in einen Pott und rühren einmal um. Ich glaube aber eher vom Look and Feel, wie es auf dem Gelände sein wird, ist es, glaube ich, wirklich ein großer Anteil natürlich auch den Convention-Teil geschuldet, dass du halt einfach geschlossene Hallen hast, wo auch klassische Aussteller wie Artist, Merch, Cosplay und Co. vertreten sind. Deswegen wird auf jeden Fall ein starker Convention-Flair aufkommen. Aber dadurch, dass wir natürlich auch ein großes Außengelände haben, hast du dann auch wiederum den sommerlichen Aspekt mit halt dem Festival-Teil. Also ich glaube, es ist schon eine Mischung aus beiden. Aber ich glaube, gerade in den ersten Jahren wird es sich auf jeden Fall in der Location, die wir haben, mehr nach Convention mit Bands und Konzert anfühlen, als jetzt rein als Festival wahrgenommen werden zu können.
Und ich schmeiß da jetzt nochmal den Ball zurück an den Flips und die RPV. Ich weiß nicht, ob ihr euch das mal angeguckt habt, aber auf der RPV war es ja ähnlich. Ne? Du hast natürlich ganz viel, war ein schönes Auswahl in der Turbinenhalle in Oberhausen, also auf dem Außengelände und im Innenbereich. Du hast natürlich deine ganzen Aussteller gehabt, so klassischer Merch und eine Bühne mit D&D und also diesen ganzen Themen. Hast draußen aber auch eine Bühne gehabt, wo eigentlich ja relativ häufig Musik lief. Und du hast natürlich die ganzen Außenaussteller gehabt. Also ich weiß ja leider nicht, wie die ganzen Gruppen heißen, aber ganz viel, ne, so Wikingerdorf, auch eher so ans Mittelalter angehaucht, zumindest die eine große Ecke, auch was die Essensstände angeht, etc. Und dann hast du auf der anderen Seite halt so, ich weiß echt nicht mehr, wie die Gruppe hieß, aber die haben halt einfach so ein apokalyptisches Dorf da aufgebaut, ne? Also, und das Witzige war, wir haben uns lange mit denen unterhalten, die Autos waren noch alle noch fahrbar, die bauen die dann echt so um, ne, bauen dann da ihre Stahlgerüste drauf und so, das war ultra geil einfach, ne?
Ich glaube, eine sehr große Chance ist, dass es Rotten Raptors oder Wasteland Warriors waren.
Ja, ich glaube, das waren die Wasteland Warriors. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube ja, da klingelt was. Aber auf jeden Fall, es war auf jeden Fall geil. Also, es ist halt vor allem in der Masse. Ich finde, das macht ja immer, die Größe macht das ja immer aus, ne? Wenn du da eine gewisse Größe erreichst, und die können wohl auch echt viele Quadratmeter bespielen. Und das Highlight war halt einfach echt so ein Dude mit einer Flasche auf dem Rücken und er hat einfach ein brennendes Schwert gehabt, ne? Der hat einfach Gas aufgedreht, Junge, und dann brannte sein Schwert, ne? Und ich dachte mir halt so, okay, das gewinnt hier auf jeden Fall den Preis für mich. Aber ja, kann ich mir das so vorstellen? Geht das in die gleiche Richtung?
Ja, definitiv. Also tatsächlich muss ich auch sagen, die Roleplay Convention war es ja früher mal, bevor es dann kurzzeitig zur CCXP wurde und jetzt wieder Roleplay wirst. Das war tatsächlich damals eine meiner Lieblingsveranstaltungen, als es dann hieß, dass es die Roleplay Convention so nicht mehr gibt. Das war ja 2019. War tatsächlich auch einer der ausschlaggebenden Gründe, wo ich gesagt habe, hey, ich möchte auch wieder sowas haben. Weil es schade ist, dass es das so in der Form nicht mehr gibt. Da hieß es ja noch nicht, dass es jetzt 2024 wieder die Roleplay-Verse gibt. Dementsprechend, es war auf jeden Fall auch eine große Inspiration mit dabei. Also die Roleplay-Convention war damals halt wirklich eine sehr geile Veranstaltung.
Die ja übrigens der Roleplay-Convention in Köln, falls Chris ihn nicht kennt, doch, kennst du, ne? Und der André, der Mann, der Lootboy auch gegründet hat, der hat die RPC früher gemacht. Den hat man noch nie im Podcast, fällt mir gerade ein. Könnten wir mal einladen?
Ja.
Soll ich den mal anschreiben? Ja, ne?
Ja.
Grüße gehen raus, falls er hier, Kuschel, der Herr Kuschel, so rum war's. Genau, den hau ich mal an.
Ja, warst du da, oder?
Ich war früher da, öfter. Ich habe sogar moderiert dort auf der Bühne, vor vielen Jahren.
Ja,
ich glaube zwei, glaube ich. Aber ja, genau. Wild.
Holt dich sowas, also holt dich so eine Veranstaltung ab? Also, ja. Jetzt ja Gaming mit ganz vielen anderen Sachen.
Ja,
so, ne?
Also mich persönlich holt das total ab, aber du, jetzt kennst du mich ja auch ein bisschen. Ich muss nicht immer tief in den Themen drin sein. Ich bin ja ein absoluter Community-Dude. Ich liebe es zu sehen, wenn Menschen Spaß haben. Das motiviert mich total. Und dann falle ich auch sofort in so Szenen mit rein, weil mich begeistert das einfach. Ich liebe es, wenn Menschen Spaß haben und man das sieht und Leute etwas für etwas brennen. Das motiviert mich sofort. Meine Hauptmotivation entsteht fast schon dadurch. Also, und da bin ich auch dann Feuer und Flamme. Ne? Also, hier Mittelalter hast du vorhin gesagt. Ne? Also, hier bei uns gibt es mal diesen Mittelaltermarkt und so Geschichten. Da gehe ich auch immer hin. Also, ich bin nicht in der Szene drin, aber natürlich bin ich da, weil ich finde es geil. Ja, total.
Falls du bei uns vorbeikommen solltest, ihr seid ja auch sowieso eingeladen, vorbeizuschauen, dann möchte ich dich gerne aber auch in richtig schöner Ritterkluft sehen.
Ja, will ich auch sehen, Dennis.
Ey, würde ich machen. Habe ich gar kein Problem mit. Ich brauche halt das Equipment dafür, aber kriege ich schon.
Mal gucken. Dann kriegst du schon hin. Ja, geil. Ja. Würde ich mir angucken.
Ja.
Wer kommt so bei euch? Wie darf ich mir das jetzt dann auch vorstellen? Also kannst du mal ein bisschen vielleicht über Aussteller sprechen und einfach mal uns so ein bisschen abholen, was dann da bei euch abgeht?
Ja, also wir haben viele verschiedene Flächen. Also es gibt halt die Artist Area, das ist das Klassische, was man halt auch von den ganzen Nerd-Conventions kennt, wo Künstler, Bastler, Zeichner quasi ihre Ware verkaufen. Dann gibt's die Merch Area, da kriegt man halt Merch. Cosplay Area, wo Cosplayer interaktiv halt Stände generieren, wo man dann irgendwas mitmachen kann. Man kann da bei den Cosplayern natürlich auch die in ihre Prints kaufen. Und beispielsweise könntest du da hingehen und jetzt mal als Beispiel einen Kettenhemd-Workshop umsetzen an den ihren Stand. Wir haben zwei Panelbühnen für Workshops und Panels, wo ihr potenziell vielleicht auch mit reinpassen könntet mit eurem Podcast. Dann haben wir auf dem Außengelände die Wasteland Area und den Mittelaltermarkt und wir planen, eine Lasertag-Arena mit aufzubauen.
Geil.
Dort draußen finden dann auch noch die ganzen Foodtrucks ihren Platz, wo du halt natürlich halt futtern kannst, so gut es geht. Und dann gibt's noch eine eigene Halle nur für Trading Card Games, Pen and Paper und Tabletop. Das ist das Paper Dungeon, so haben wir das genannt. Und ansonsten haben wir uns noch ausgedacht, okay, wie könnte man jetzt quasi den Convention-Verkaufs-Shopping-Teil mit dem Metal-Festival oder Rock-Festival kombinieren und haben deswegen die Dark Moon Fair gegründet. Das ist erstmal vom Namen her eine Anspielung an den Dunkelmondmarkt aus World of Warcraft.
Das habe ich mir jetzt fast gedacht. Kriege ich bei dir auch Tickets?
Bitte?
Kriege ich auch Tickets und kann dafür Items kaufen?
Das müssen wir noch gucken, ob wir das vielleicht irgendwie mit einbinden können. Aber wenn du beispielsweise irgendwann mal auf ein Online, also auf so ein digitales Zahlungssystem gehst, wie das ja Festivals haben, könnte man dort anstatt Euro-Tokens einstellen, die dann beispielsweise Tickets oder Crystals oder whatever sind.
Ich hab's fucking gehasst irgendwie. Weißt du, du musst das ja immer, ich brauch diesen Ring vom Dark Moon, von der Dark Moon Fair, und dann hast du immer Tickets gesammelt wie ein Irrer, ey.
Genau, und die Dark Moon Fair ist im Endeffekt halt eine Shoppingmeile für Rock, Metal, Merch, Mode und Gothic-Klamotten, Alternative Accessoires und Co. Das verbindet dann quasi die beiden Welten so ein bisschen miteinander. Und dann gibt es halt noch ein Meet and Greet Band Merch Ecke, unseren eigenen Festival Merch und halt die eigene Halle für dann die Rock Metal Bands dort spielen, um das halt auch mal ein bisschen mit anzunehmen. Ja. Wir haben jetzt vor 3 Tagen erst unser ersten Teil des Lineups veröffentlicht und im Lineup stehen jetzt unter anderem Samurai Pizza Cats, Self Deception vom Fall to Spring, Damona, Lonely Spring, Tag der Helden und Kontrollverlust. Die sind gerade aus dem Nerd Gaming Sektor, also die machen so Gummibärchenbande in Rock.
Geil.
Oder Digimon Openings und Co. Dann haben wir Petra Scheser, das ist die Originalsängerin von dem Wings Opening.
Ja.
Ihre Tochter ist auch mit dabei, die hat Jasmin in Die Schöne und das Biest gesungen. In Die Schöne und das Biest in Aladdin. Und dann gibt's natürlich noch ganz viele andere, die da mit draufstehen, Akuma Six und Co. Aber das sind 25 Acts insgesamt. Ich glaube, wenn ich die jetzt alle aufzähle, wird's ein bisschen in den Rahmen springen.
Also muss ich hier komplett zurückrudern. Ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Es hat mir nämlich keine Ruhe gelassen, dass ich das nochmal recherchieren musste. Die Gruppe, das waren die Rotten Raptors. Und es waren nicht die Wasteland Warriors. Muss ich gerade stellen, sonst kriege ich hier von irgendwem aufs Met. Aber die andere Frage ist halt eher so, hast du mal mit dem Dorian gesprochen? Bist du irgendwie gut mit dem Dorian?
Dorian vom Level?
Ja.
Ja, wir haben schon miteinander geschnackt.
Das ist doch einfach mega sein Thema, oder?
Ja, definitiv. Also gerade das Llanowar, was er ja veranstaltet hat, genau. Wäre halt auch definitiv ein cooler Fit. Wir haben auch schon drüber geschnackt, ob man da vielleicht irgendwas machen kann. Haben jetzt noch nichts festgemacht oder direkt geplant, aber die Überschneidung ist auf jeden Fall da und ich hätte auf jeden Fall Bock.
Der kennt ja auch 3 Millionen Bands.
Das stimmt, ja. Der hatte also, ja beim ersten Llanowar oder beim zweiten ja auch Papa Roach vor Ort, wo ich mir denke, hätte ich das damals schon gekannt, hui, wäre ich safe hingegangen.
Das war auch voll abgedreht eigentlich. Also das war wild, aber weil das war nicht, also es hat eine LAN-Party, ne? Das war jetzt nicht irgendwie, weiß nicht so das Riesending, aber wie er das immer so salopp erzählt, die waren halt irgendwie gerade da und dann sind die halt darüber gekommen. Also weißt du, das war halt so, passte gerade zeitlich. Also es war einfach super, super abgedreht, ne? Aber du hast da ja auch gemerkt, sein Bruder legt ja auf.
Mhm.
Und der legt auch gut auf, das war geil. Also du hast auch recht, und da merkst du ja, deswegen für mich ist das ja, ich höre ja auch eher so Metal und, also, ich sag mal, Gitarrenmusik in Anführungsstrichen. Höre auch viel anderes, aber so da fühle ich mich immer sehr wohl. Und das passt für mich halt auch super zum Gaming. Ne? Das liegt wahrscheinlich an den alten WoW-Tagen, wo du einfach den ganzen Tag Metal gehört hast, während du irgendwie spielst. Ne, da sind wir dann wieder bei, wie klingen Spiele und Genre. Aber ja, genau, ich muss jetzt nur an Dorian denken, weil ich glaube, das ist, glaube ich, so mega sein Thema. Den können wir direkt mitnehmen, ey. Ich glaube, der wird auch da sein.
Ja, definitiv. Also er ist auf jeden Fall eingeladen. Übrigens zum Thema, ob Games auch Musik, ne, quasi direkt haben. Ich glaube, es gibt in Deutschland niemanden, der World of Warcraft mehr geprägt hat als Jan Hegenberg, falls ihr den kennt. Ich glaube, den kennt man.
Natürlich, also ja, ich habe mit dem zusammen Tower Taker gesungen, live im Stream.
Oh, nice.
Vor nicht so langer Zeit, vor anderthalb Jahren. Quatsch, das ist jetzt schon länger, ja, Corona. Da haben wir, weil der Taker, ich bin ja der Take und er ist der Taker, war mein größter Konkurrent und der hat ein Lied damals über Taker gemacht und zu Warcraft 3. Und dann war der irgendwann live im Stream, wir waren live im Stream, dann haben wir ihn einfach angehauen live und er hat dann gedacht, wir sind irgendwelche Trolls, weil wir im Chat auf einmal geschrieben haben. Und dann kam er irgendwann zu unserem Stream, hat dann gemerkt, okay, die streamen ja gerade live Warcraft 3 und hat er gecheckt, dass das der Taker ist. Mit dem Take und dann sagt, ja, voll geil. Dann sind wir ins Discord und haben einfach zusammen gesungen. Take hatte natürlich zufälligerweise eine Gitarre auch dabei. Und dann bei uns in der Location.
Jetzt macht er die Opening auf deiner nächsten Veranstaltung?
Ja, wird Zeit, ne?
Ja, oder?
Der war früher mal bei der RPC übrigens, bin ich mir ziemlich sicher, mich erinnern zu können. Da hat er live performt. Lang ist her. Das muss ja früh 2000er übrigens gewesen sein.
Boah, ich erinnere mich noch, also das ist ja, also natürlich hat Musik ja einfach mega viel auch im Gaming geprägt, ne? Und ich finde ja, ich hab schon auch den Namen vergessen, aber es gibt ja auch einfach noch das Duke Nukem, also diesen Duke Nukem Jam, das Video. So, das haben wir ja früher auch rauf und runter gehört, ne? Und das ist auch einfach ein geiles Stück Musik, ne? Also das Intro, Alter, von Duke Nukem ist halt einfach ein richtig geiler Song. Und es gab, ja. Du siehst, das ist so krass, weil das Video ist voll hängen geblieben. Ich kann dir genau sagen, wie es aussieht, aber ich kann den Namen von dem Dude nicht mehr sagen. Aber das war halt ultra geil. Und wir haben das halt rauf und runter gehört, ne? Weil das einfach richtig gut war. So, das war so, guck mal, es gibt ein Musikvideo. Weißt du, das hast du nur runtergeladen früher. Geil.
Ja, übrigens, der Jan Hegenberg spielt bei uns auch.
Oh.
Boah, kann der nicht mehr, Dennis, willst du da nicht mal auf singen?
Ja, genau. Also,
In Ritterrüstung, würde ich mir angucken. Genau.
Ja. Ja. Nee, wirklich gar nicht.
Nee, echt nicht?
Also wirklich überhaupt gar nicht.
Aber wäre schon cool,
oder? Ich habe ja kein Problem vor Menschen und so, aber wenn man, also das mit dem Singen, das muss man wirklich, ich weiß auch nicht, ich habe früher schon echt ab und zu mal aus Spaß versucht. Ich bin so grottig, das ist...
Okay, wie hoch, welchen monatlichen Umsatz müssen wir über Spenden einfahren, damit du das machst? Wir haben noch ein halbes Jahr Zeit.
Ja.
Locker.
Nee. Also wisst ihr, nee. Wirklich nicht.
Da kann die Community doch mal eine Crowdfunding-Aktion aufnehmen.
Du musst doch mal motivieren hier.
Ja, gerne. Andermal.
Hauptsache du, weißt du, ich schieb dir den Ball zu, dann ist das für mich super, ey.
Ja, ich sehe schon.
Dann bin ich raus aus der Nummer.
Also...
Ja. Wie groß soll es denn werden? Also wie viele Leute erwartet ihr? Für was habt ihr so ausgelegt?
Also ausgelegt ist, glaube ich, noch mal was anderes, als was wir erwarten. Also 4.000 Personen am Tag ist so unser Break-Even, womit wir happy sind, womit wir alles schick umsetzen können. Und potenziell hat die Location natürlich weit über 10.000 Personen Kapazität. Aber bis wir die erreichen, vergehen noch ein Jahrzehnt. Und unsere Bandstage und sowas hat noch mal eine Kapazitätsgrenze, weil die Halle natürlich begrenzt ist, aber ansonsten ja. 4.000 ist so unser Wunsch.
Also baut ihr auch auf für 4.000, also ich sag mal so Wegeplanung und Händler und so, oder weißt du, weil das ist ja, ich glaube, es gibt ja nichts Beschisseneres als eine leere Halle. So, das willst du ja nicht, das willst du auch nie auf Fotos oder Bilder, also das ist immer die Frage, für was ihr auslegt. Also legt ihr aus für 4.000 und nehmt mehr, wenn mehr kommen, oder legt ihr schon für ein paar mehr Leute aus?
Nee, also einfach aus Sicherheitsaspektsgründen. Wir wissen ja jetzt gerade noch nicht, wie viele Tickets verkauft werden. Und wir müssen natürlich halt auch den Ausstellern eine gewisse Sicherheit mitbringen. Wenn wir jetzt sagen, wir legen es auf 4.000 aus, auf einmal kommen 12.000, mal als Beispiel, dann müssten wir auf einmal die Wege alle stark verbreitern und müssten irgendwo irgendwie Ausstellern Platz wegnehmen. Und das können wir nicht machen. Dementsprechend, es ist natürlich schon so ausgelegt, dass auch, sagen wir mal, 8.000 reinpassen. Also wir haben halt auch sehr viel Augenmerk gerade darauf gelegt, dass halt die Hauptwege 6 Meter breit sind und nicht irgendwie 3 und die Leute quetschen sich dann irgendwann zu dritt schon durch. Und dann hoffen wir einfach mal, dass es schön gefüllt alles aussieht. Also die Aussteller werden natürlich trotzdem sehr gefüllt sein. Aber es ist trotzdem so gemacht, dass es halt auch einfach auf Besucherkomfort ausgelegt ist. Deswegen achten wir auch darauf, dass wir viele Relax-Areas haben, Sitzmöglichkeiten, die Wege sehr breit sind, weil das ist halt etwas, was mich halt immer so auf anderen Veranstaltungen ein bisschen gestört hat, dass man irgendwie sehr viele Menschen an den Hallenwänden irgendwo auf dem Boden sitzen sieht, weil es sonst ansonsten alles komplett übercrowded ist. Ich meine, man kann es auch nicht komplett umgehen. Du kannst ja nicht 50-60% der Gesamtfläche irgendwie Sitzflächen machen, damit jeder einen Platz hat, weil es ist ja nicht am Ende eine Theateraufführung, wo du die Sitzplätze genau abzählst. Aber gerade darauf gucken wir halt am meisten.
Aber Sitzmöglichkeiten finde ich ganz, ganz häufig einfach echt unterbewertet, weil es gibt auf ganz vielen Events einfach keine Sitzmöglichkeiten. Deswegen sitzen nämlich immer auf dem Hallenboden und so. Und ich denke mir jedes Mal, also ich verstehe natürlich, was du sagst. Ich verstehe natürlich auch, dass du nicht einfach sagst, ey, wir machen eine ganze Halle nur zum Sitzen. Macht ja per se auch nicht unbedingt Sinn. Aber ich finde auch ganz oft, selbst da, wo du essen kannst, also selbst da, wo du Stände hast, wo Essen und Getränke ausgegeben werden, so selbst da kannst du dich nicht hinsetzen in der Regel. Mal vernünftig. Nicht
genügend auf jeden Fall, meiner Meinung nach.
Also gerade bei der Foodtruck-Area haben wir jetzt, ich glaube, 40 Sitzbänke, also Bierbänke geplant, wo ja jeweils maximal 8 Leute dran sitzen können. Also das ist halt auch schon eine gute Kapazität. Je nachdem, wie viele Leute dann am Ende kommen, wird es natürlich halt auch dort irgendwann eng. Also wenn dann halt dort einfach alles voll ist, dann wirst du höchstwahrscheinlich dich auf die Wiese setzen müssen mit deinem Essen. Das kannst du nicht umgehen. Also ich habe halt nicht die Möglichkeit, alles komplett mit Sitzplätzen zuzuklatschen im Notfall.
Ja. Ich meine, gut, auf der Gamescom-Laden wahrscheinlich weniger ein Problem, weil die Leute ja einen Sitzplatz haben, an dem sie sonst sitzen. Oder habt ihr da nochmal sehr viel Platz gemacht für so Chill-Out-Areas?
Bei uns jetzt, meinst du?
Ja.
Ja, also tatsächlich spannendes Thema. Wir werden so Viewing Areas, also Watch Party, wie nennen wir das? Ja, Community Viewing Areas haben, so würde ich es jetzt eher nennen. Idealerweise mit einem Partner, wenn nicht, werden sie trotzdem haben. Wo du einfach verschiedenste Streams gucken kannst, weil eines unserer Learnings war auch, du hast halt super viele Streamer und Streamerinnen vor Ort gehabt, irgendwie 100 Stück, alle haben live gestreamt, aber du konntest die schlecht sehen. Also, wenn du vor Ort warst, ne? Zu Hause easy. Das heißt, du musst so Viewing Experiences schaffen, wo du dann auf diversen Devices im besten Fall verschiedenste Streams gucken kannst. Du wirst nie alle 100 hinkriegen, aber wenn du mal 10 Streams, und die können ja auch wechseln zwischendrin, fände ich das schon ganz geil. Und davon irgendwie ein, zwei Areas mit gemütlichem Sitzen und einfach abhängen, wäre ich riesen Fan von. Also das ist auf jeden Fall eine der Sachen, die wir improven wollen.
Ja. Was macht ihr da jetzt noch dran? Also ihr habt ja, die LAN bleibt ja und so, wie sie ist.
Ja.
Dann kommt das TCG, diese Area dazu, diese Halle. Macht ihr da noch mehr oder ist das dann erstmal für...
Fighting Game haben wir auch Fighting, dazu genommen. Ja. Das sind unsere drei Pillar, die wir gerade haben. Also PC, Konsole und TCG. Und ich bin der festen Überzeugung, irgendwann werden wir auch Smartphone, also Tablet/Smartphone da haben. Es ist einfach leider Gottes noch zu früh, weil man es irgendwie noch nicht so richtig in so einem 3-Tages-LAN-Event mit genügend Leuten intrinsisch reinbekommt. Ne? Also mit Creatoren kriegst du es vielleicht gepusht, aber genau, die drei Areas haben wir und irgendwann glaube ich zumindest, dass, weil das Device ist einfach, das wird einfach immer mehr genutzt und da wird auch immer mehr kompetitiv drauf gespielt oder casually auch. Genau, im Fighting Game haben wir ja sogar einen riesen Tekken-Event mit Bandai zusammen. Da freue ich mich auch tatsächlich drauf. Und wir machen auch Smash und Street Fighter, so wie es aussieht. Also, und wer weiß, liebes Riot, vielleicht dürfen wir auch mal das neue 2XKO da vor Ort antesten. Das liegt, glaube ich, aber vor allen Dingen am Timing, weil das Spiel wird ja noch nicht ready sein, sondern irgendeine Closed Beta oder sowas. Aber würden wir gerne mal anzocken lassen dürfen. Wäre ich riesen Fan von. Fighting Community
aber
ist mega geil.
Habt ihr Händler? Habt ihr eine Händler-Area oder gar nicht?
Nee, wir haben keine Händler-Area. Wir sind eine massive Play-Veranstaltung. Ne? Das ist ja, wir sind sehr spitz, aber wollen wir halt eben sehr gut sein. Ich weiß nicht, ob wir jemals irgendwie, also ich könnte mir ja vorstellen, wenn das Ding irgendwann mal gut wird, im Sinne von groß, so, keine Ahnung, hast 5 Hallen, dass du dann irgendwann wirklich eine Händlerhalle hast für die Leute, die einfach Bock drauf haben, weil du dann eh schon x Leute da hast und die sich freuen würden. Aber Status heute sehe ich das einfach noch nicht. Wüsste ich nicht, warum. Würde nicht
Ihr passen. Habt ja auch keine Besuchertickets so per se. Ne? Es ist ja komplett geschlossen in der LAN-Area. Das heißt, du brauchst ein LAN-Ticket, um raufzukommen. Du kannst jetzt nicht, wie beispielsweise bei Gamevasion, kannst du ja nicht quasi ein Besucherticket holen, sondern und LAN und kannst quasi durch die Expo laufen, sondern das ist nur LAN.
Ja, genau. Also wir haben natürlich jetzt mit der zweiten Halle, das ist ja die Trading Card und Konsolenhalle. Damit haben wir ein zusätzliches Ticket, weil hauptsächlich natürlich, weil es günstiger ist, deutlich günstiger als das, was das LAN-Ticket angeht. Jetzt kostet, glaube ich, 25 € oder so. Also wirklich, ja doch, 25 €. Das ist meiner Meinung nach sehr günstig, vor allen Dingen für, das kann man nicht so negativ sagen, aber für eine sehr teure Veranstaltung. Und die Hallen in Köln sind ja nicht so günstig.
Ja.
Das sind dann in Anführungszeichen Besuchertickets, aber halt wirklich nur für spielende Gäste. Na, die Leute sollen da hingehen und zocken. Also Konsole oder Karten, beides natürlich. Das soll auch erstmal so bleiben.
So, Rick, Eventmanagement, ne? Mieses, dreckiges Geschäft, immer stressig gefühlt. Was sind denn so? Ja, oder? Also, ich find alles, was mit Events zu tun hat, also, und ich spreche jetzt primär über Konferenzen und auch so, ne, den TCG-Kram, den wir gerade machen. So, ich find's einfach ultra anstrengend. Ist natürlich immer auch die Frage, wie du dich organisierst. Trotzdem passieren ja immer Dinge last minute und du schiebst nochmal irgendwie Sachen von A nach B und so. Was sind gerade deine größten Herausforderungen?
Moment, lass mich kurz überlegen, da muss ich, also es gibt an sich natürlich verschiedene Punkte, woran man arbeitet, die natürlich stressig sind, also ich meine, stressig ist es so oder so, ich würde es natürlich nicht machen, wenn es mir keinen Spaß macht, sonst hätte ich mich auch nicht dazu entschieden, das jetzt hauptsächlich auch mit Perspektive auf die Zukunft zu machen, weil ich, also mir liegt das, mir macht das extrem Spaß. Aktuell ist es tatsächlich noch ein bisschen schwierig, unsere Headliner zu bekommen. Weil ich weiß nicht, ob ihr selbst schon mal im Booking-Bereich tätig wart, aber Booking ist ein sehr umkämpftes Gebiet, gerade jetzt, wo halt auch die Kosten natürlich für alle Parteien extrem steigen. Das heißt, die Gagen werden teurer, die Logistikkosten werden teurer. Und die Privatisierung von Bands ist halt auch einfach ein Thema. Also Major-Festivals haben natürlich die glückliche Position, dass sie sagen können, guck mal, ich habe die Band, da gibt's, dann spielt ihr bitte bei uns. Und dann gucken wir natürlich als kleineres Event erstmal in die Röhre. Also gerade die jungen Events haben natürlich halt auch einfach das Problem, dass wir natürlich als letztes die Entscheidung bekommen, weil natürlich als Band willst du auf den Majors spielen und deswegen, wenn du halt natürlich die Möglichkeit hast, jetzt bei Rock am Ring oder Wacken oder sowas zu spielen, dann ist das natürlich logisch, dass man sagt, ich gehe dorthin. Mhm. Und wir haben dann natürlich das Problem, dass wir Schwierigkeiten haben, die größeren Bands, die jetzt richtig Tickets ziehen, irgendwie in einem A passenden Preisrahmen, den wir uns leisten können, zu bekommen und überhaupt, dass sie sagen, hey, wir nehmen euch anstatt jetzt das und das, weil es ist ja auch immer sehr viel mit Touring verbunden, dass man ja auch taktisch planen muss, wo gehe ich als Band hin, damit man im besten Falle auch in einer Row irgendwie rumfahren kann, weil so ein Nightliner beispielsweise ist extrem teuer. Und dann willst du natürlich nicht, dass der irgendwie eine Woche rumsteht. Das heißt, man muss das irgendwie taktisch planen, dass man halt auch ordentlich hin und her kommt. Deswegen Booking ist gerade noch so ein bisschen das Thema. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir das Hauptkader unserer Bands voll haben und gucken jetzt gerade, dass wir die letzten drei Bands dann noch mit reinbekommen. Und ansonsten läuft eigentlich der Rest relativ flüssig. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Probleme beim, also nicht Probleme, aber ein bisschen Startschwierigkeiten beim Mittelaltermarkt, dass wir da halt wirklich verkaufende Stände mit reinbekommen, weil es gibt halt extrem viele Mittelaltermärkte und ich glaube, gerade das ist eine Branche, die halt auch sehr davon lebt, dass man sich halt schon über sehr viele Jahre kennt. Und wenn wir natürlich als neues Event da reinspringen und sagen, hallo, wir machen jetzt auch mal was, dann müssen wir natürlich argumentieren, okay, warum sollte ich zu euch gehen, wo ich noch nicht weiß, was passiert, anstatt zu meinem Kumpel, der Mittelaltermärkte seit 20 Jahren macht und ich weiß, safe, das funktioniert, da kriege ich meine Umsätze rein und Co.
Ich weiß nicht, wie das für dich ist oder wie sich das für dich niederschlägt. Ich weiß auch nicht, Dennis, ob du viel auf Konzerte gehst oder das mitbekommen hast. Aber ich habe mich jetzt kürzlich richtig auf den Arsch gesetzt, als ich mir so Preise angeschaut habe für Konzerte.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, dann, weißt du, dann kriege ich immer so von der Seite, naja gut, du bist halt ein alter Mann, früher war alles besser, bla bla bla, weil die Sachen werden einfach teurer, ne, lebt man nicht in der Vergangenheit. Aber ich habe mich echt, also das, ein paar Sachen sind einfach extrem teuer geworden und ich habe mir echt gedacht, alter Vater, so wann sind denn Konzerttickets so teuer geworden? Nehmt ihr das so wahr? Also ist das,
ja,
oder bin ich
absolut,
jetzt wirklich
generell,
so ein,
nein.
Oder bin ich einfach so ein alter Mann und lebe in der Vergangenheit?
Ja gut, jetzt können wir darüber reden, dass alles teurer geworden ist.
Ja,
das merke ich auch massivst. Ich habe letztens, also ich will nicht zu weit abdriften, letztens Raclette gemacht, ich halte es kurz. Die Rechnung am Ende für 6 Leute war crazy hoch. Also wir waren beim Metzger frisches Fleisch holen. Rind, 80 Euro das Kilo. Ich bin also jetzt erzähle ich einen kurzen Schwanker, ja, im Privatleben. Jesse war einkaufen beim Metzger, wir waren zusammen einkaufen beim Edeka, okay, die Rechnung war schon sehr hoch und sie wollte aber Fleisch beim Metzger holen. Ich dachte, ja, okay, dann hol beim Metzger, ist sie dann am nächsten Tag los. Dann war es so teuer, dass sie das unangenehm war, das über unsere Haushalts-EC-Karte zu kaufen, hat das privat gekauft. Da habe ich gesagt, was? Ist das dein Ernst? Weil sie halt nicht auf den Preis geguckt hat, sie hat einfach nur Sachen gekauft und hat dann festgestellt, wie teuer es war. Und es war ihr so unangenehm, dass sie sagt, ja, hier nehmen Sie über meine private Karte. Weil sie nicht sagen wollte, Schatz, hier, übrigens, ich habe jetzt hier 100 Euro für 2,50 Gramm ausgegeben. Also da war ich dann auch ein bisschen schockiert, ehrlicherweise. Ja, also auch Veranstaltungen sehr viel teurer geworden, absolut. Aber gut, Personalkosten, alles drumherum, ne? Alle müssen irgendwie noch Geld verdienen damit.
Ja, und da musst du aber natürlich auch wiederum reingrätschen, wenn du jetzt natürlich eine Band bist, dann kannst du gut Preise aufwerfen, weil die Leute halt wirklich Fans sind und sagen, hey, ich bezahle das auch gerne mehr. Mhm. Mal als Beispiel, ich meine, so ein Adele-Ticket hat ja auch 400 Euro gekostet. Und wenn dann aber beispielsweise ein Wacken kommt mit 333 Euro für 200 Bands und das ist ein Preisanstieg von 70 Euro, glaube ich, 2022 auf 23 gewesen, dann sind die Leute alle so, oh, ist das teuer? Wo ich mir denke, naja, aber für ein Konzert könnt ihr noch mehr ausgeben, aber die Festivals, die ja komplett Infrastruktur im absoluten Outback aufreißen müssen, 200 Bands oder 100 Bands oder 50 Bands ranholen, da kriegt ihr ja quasi, wenn ihr das mal runterbrecht, für 5 Euro pro Band ein komplettes Festival mit Camping, mit Essen, mit Duschen, mit allem Pipapo. Und ich finde, da ist so ein bisschen das Verständnis ein bisschen falsch aufgestellt, dass man sagt, guck mal, für ein einzelnes Konzert kann ich locker sowas bezahlen. Das ist ja vollkommen gerechtfertigt, habe ich das Gefühl, in der Gesellschaft. Aber für ein Festival, was logistisch und personell nochmal eine ganz andere Nummer ist, abseits jetzt mal natürlich nochmal vom Touringplan, ne? So eine ganze Welttournee und sowas ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Aber jetzt, ne, wenn wir jetzt sagen, für ein einziges Event 3 Tage ziehen wir das alles hoch, ist das halt extrem aufwendig. Und wenn du dann natürlich halt die Preise irgendwie trotzdem halten musst, damit die Leute dir nicht abspringen, damit sie halt noch Tickets kaufen, aber trotzdem die gesamte Industrie extrem nach oben schießt, ist es halt irgendwann natürlich an dem Punkt, dass die Festivals wirklich sagen müssen, okay, wie machen wir das jetzt? Wie finanzieren wir das denn jetzt weiter? Weil es wird ja alles teurer.
Ja, ich meine, in einem Festival, du redest auch über ganz andere Massen, ne? Die kommen. Also ich verstehe natürlich, ich denke dann auch immer in Ticket pro Band und ich rechne mir das so, also ich rechne mir das nicht wirklich um, aber ich denke mal, jo, das ist fair. Wir haben uns jetzt auf gut Glück auch Tickets fürs Mainstream geholt, weil da immer eher ein, zwei, drei gute Bands sind, so fürs nächste Jahr. Aber ich gebe dir ein Beispiel, ich wollte Parkway Drive sehen, 20 Jahre Jubiläumstour für Europa und so. Ne, das, also ich höre die ewig lang. Und jetzt habe ich gesehen, ein Golden Circle Ticket kostet 160 Euro in Dortmund, war auch schon ausverkauft. Und das ist halt, ich denke so, Golden Circle, ne, alter Mann, weiß nicht, was der Golden Circle ist, ist die Area vor der Bühne. Und ein normales Stehplatzticket im Innenraum, also quasi dann im zweiten und dritten Drittel der Halle, kostet 92 Euro. Da ich gesagt, 92 Euro für einen Stehplatz und du hast nicht mal eine Chance, halbwegs nah an die Bühne zu kommen. Oder du kannst doch, weil vorne ist ja dann, wo Pit abgeht und so. Also wahrscheinlich, wenn die mehrere haben, aber da willst du da trotzdem hin. Da dachte ich mir so, boah, alter Vater, das ist ganz schön teuer. Also ich, ja, was willst du machen, ne? Hin musst du ja trotzdem, wahrscheinlich. Aber das tut halt schon weh, ne? Da habe ich mir echt gedacht, so krass. Und dann habe ich natürlich, und das ist ja so, und da kriege ich dann immer die Kommentare auch von der Seite, weil ich habe viele von diesen Bands einfach schon vor Ewigkeiten gesehen, so für 2,50 Mark gefühlt. Und ich gönne ihnen ja auch echt immer den Erfolg. Aber ich habe mich dann echt gefragt, wann sind denn diese Preise so eskaliert? Aber da müssen wir, also wir müssen das jetzt gar nicht totdiskutieren, so, ne? Aber da habe ich mir echt gedacht, so, das ist schon happig. Was kostet eure Veranstaltung? Also bei all dem, was du jetzt so machst und bei all dem, was ihr da so habt, ne? Was werden denn da so die Tickets kosten und wie differenziert ihr? Macht ihr halt so Bühnenticket nur für Metalbands gucken und oder macht ihr einfach nur ein Ticket für alles?
Ursprünglich war es so, dass wir ein Festival-Ticket hatten, wo du quasi wirklich alles bekommst, Bands, Mittelaltermarkt, Convention. Aber wir haben natürlich halt auch auf unsere Community gehört, weil, wie wir schon sagten, es gibt halt auch Leute, die hören halt keinen Rock und Metal und wollen dann halt 119 Euro, also na, ganz kurz, das Festival-Ticket, wo du alles bekommst, kostet in der aktuellen Preiskategorie 119 Euro, im Vorverkauf 99 Euro. Bei uns heißt das Early Nerd, Normal Nerd und Late Nerd, angespielt an Early Bird und Co. Also 99, 119 oder 139 Euro, je nach Preisstufe. 139 ist aber nur die eine Woche vor der Veranstaltung, also wirklich ganz spät. Und dann haben wir halt natürlich in der Community auch Leute gehabt, die sagen, hey, ich möchte die Konzerte der Bands, also von Rock und Metal gar nicht hören, weil ist gar nicht meine Musik, aber ich will trotzdem hin, weil alle meine Freunde gehen hin. Möchte jetzt aber nicht 119 Euro für etwas bezahlen, was ich am Ende ja gar nicht konsumiere. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir bringen jetzt noch ein Convention-Only-Ticket mit rein, wo du alles bekommst. Auch die Nerd-Konzerte, die auf der Hero Stage, also auf unserer zweiten Bühne, stattfinden. Aber dafür kannst du quasi in die Titanium-Stage-Halle, also unsere Main-Stage, nicht rein. Dafür kriegst du aber trotzdem Mittelaltermarkt-Convention und allen möglichen Shishu.
So, und jetzt kannst du noch mal voll deinen Pitch reinknallen. Warum sollte man vorbeikommen und warum wird's richtig geil?
Boah, ich bin so schlecht in sowas.
Ja, ist das eine Veranstaltung, Jung?
Warum machst du das? Was ist deine Überzeugung? Wäre jetzt eine gute Frage, glaube ich. Und darauf die hoffentlich richtige Antwort.
Ich glaube einfach, dass die Veranstaltungsbranche sowas gebrauchen kann. Einfach mal was Neues, wo man sagt, ich krieg mal was anderes für mein Geld. Weil ich meine, ich kann ja immer wieder auf die gleichen Nerd-Gaming-Conventions gehen, die auch geil sind, die auch Spaß machen. Aber warum nicht auch mal was Neues, was halt auch ein bisschen Diversität in die Veranstaltungsbranche halt reinbringt. Ich will mich jetzt nicht hinstellen als der große, super krasse Typ mit meiner Mega-Veranstaltung, sondern ich freue mich halt einfach, dass wir das umsetzen können, dass die Community da Bock drauf hat. Und wenn du Bock auf 3 Tage Festival-Feeling im Sommer mit halt auch Zocken, Shopping und geiler Zeit mit deinen Freunden zusammen hast und Bock hast, dein Cosplay dazu noch anzuziehen, dann komm gern vorbei und hab einfach eine geile Zeit. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der kommt, weil gerade für uns als neues Event ist es halt auch einfach natürlich, ne, wir haben einen Startpunkt, wo man halt auch einfach eine Community braucht, die sagt, hey, ich habe da Bock drauf, euch zu unterstützen und hol mir das Ticket, auch wenn ich noch nicht so genau weiß, was auf mich zukommt und mach eine Erfahrung und wenn es geil ist, ist geil. Wenn nicht, dann nicht.
Ja, es hat ein steiles Ticket für, gucke ich mir mal an, ne? Also ist gar nicht jetzt böse gemeint, ich verstehe auch, warum die Tickets teuer sind, aber wenn du jetzt sagst, so ein Huni, also so für ich gehe mir das mal angucken, muss das erstmal auf den Tisch legen, ne?
Ja, definitiv. Aber ich muss auch sagen, die Diversität und die Fläche und das Angebot, was existiert, ist auf jeden Fall dem gerechtfertigt. Weil andere Veranstaltungen, die 99 Euro kosten, haben dann keinen Mittelaltermarkt und keine Bands dazu, sondern ausschließlich die Verkaufsstände und die Gaming-Angebote auf der Bühne. Und das diverse Angebot ist halt einfach das, was halt einfach ein bisschen Preiserhöhung halt dann auch rechtfertigt. Man muss auch dazu sagen, dass natürlich der Rock-Metal-Anteil jetzt nicht der ausschlaggebende Grund ist, warum das 119 Euro kostet. Weil nehmen wir das mal raus, die eine Halle und die Produktionskosten dafür wären wahrscheinlich die Tickets trotzdem bei 89, 99 Euro inzwischen, einfach weil die Produktionskosten extrem hoch sind über Corona und Inflation jetzt geworden. Also in der Größenordnung, mit der Fläche, kriegst du auch ein Event nicht wirklich gerechtfertigt unter 89, 79 Euro. Weil das Angebot ist trotzdem da, aber die Kosten sind natürlich auch da.
Ja, fair. Das heißt,
also, ihr habt also jetzt gerade die Bands, klar, die haben natürlich ihre Gagen, aber die Hauptkosten sind natürlich Location, Produktion, Marketing, Besucherkomfort und.
Also ihr habt die meisten Sachen jetzt quasi eingeloggt auch schon oder habt ihr jetzt noch extrem viel Sales-Aufwand? Lass mal den Mittelaltermarkt raus, aber alles andere, seid ihr in einem Happy Place oder habt ihr da noch richtig viel Arbeit jetzt vor der Brust?
Du meinst jetzt im Sinne von Ausgebuchtheit der Flächen?
Ja, genau, oder? also auch im Sinne von einfach, ne, das Angebot jetzt für die Leute oder vor allem für eure innere Beruhigung so, ne? Also habt ihr das meiste schon eingeloggt und kriegt ihr da gutes Feedback aus dem Markt?
Ja.
Oder ist also, das dann eher so, dass das jetzt noch schwierig ist, die Sachen zu verkaufen, ne?
Nee, also man muss natürlich dazu sagen, dadurch, dass wir jetzt die Verschiebung um das eine Jahr hatten, haben wir die in Klammern glückliche Position, dass wir natürlich viele unserer Aussteller mitnehmen konnten und vieles vom Programm. Dementsprechend ist das Bühnenprogramm eigentlich abgehakt, thematisch. Also es gibt natürlich hier und da noch ein, zwei Lücken, die man vielleicht noch füllen muss, aber ansonsten sind wir eigentlich da komplett voll. Bei den Ausstellern sind wir bei 80% Auslastung aktuell. Und natürlich, was jetzt noch halt fehlen könnte, wären jetzt Sponsoren, die sagen, hey, wir unterstützen euch mit einer Summe, damit ihr halt nochmal hier und da noch ein bisschen was ausbauen könnt. Aber darauf ist das Event gar nicht ausgelegt. Also es ist jetzt nicht so kalkuliert, dass wir sagen, wir brauchen jetzt unbedingt 20 Sponsoren, um das Ding umzusetzen. Dementsprechend aktuell sind wir in einer sehr guten Auslastung und jetzt warten wir noch darauf, dass die Tickets sich gut verkaufen, dann sind wir eigentlich alle ganz happy. Wir sind auch relativ weit im Planungsstand, dadurch, dass wir natürlich halt auch die Vorarbeit jetzt schon durch ein Jahr Verschiebung vorsetzen konnten und sind auf jeden Fall deutlich früher im Zeitplan, als wir normalerweise wären, wenn wir jetzt quasi natürlich von null gestartet hätten.
Ihr habt eine Dreitagesveranstaltung, ne? Also ihr fangt Freitag an und dann geht es bis Sonntag, ne?
Ja.
Ja.
Übrigens, das ist einer der Punkte, wo ich sehr neidisch bin. Nicht nur bei dir jetzt, Rick, sondern keine Ahnung, auch Dokomi oder ähnliches, die wirklich nur davon leben, dass sie Tickets verkaufen. Das können wir uns zum Beispiel mit der Gamescom-Lane überhaupt nicht leisten. Wir sind immer abhängig von Sponsorships. Werden wir auch wahrscheinlich in dem System immer sein, weil wir ja nie auf Masse ausgelegt sind, sondern sehr, sehr spitz sind. Das heißt, du brauchst Partnerships. Egal, wie geil das Produkt ist, selbst wenn es 100% feiern würden, wäre nicht rentabel durch Community. Das außer mal das Ticket für 500 oder so, aber vielleicht nicht 500, aber ne, deutlich teurer auf jeden Fall.
Ich glaube, bei euch ist es aber auch nochmal, Entschuldigung.
Nee, fang an, sorry.
Ich glaube, bei euch ist auch einfach das Production Value einfach nochmal eine gute Schippe höher, weil ich meine, die Hallen sind deutlich teurer, würde ich jetzt mal mir rausnehmen zu sagen.
Ach Quatsch, kaum. In Köln
dann nicht. Habt ihr halt auch, ne, ich meine, ich habe ja die Bilder von der Gamescom-Lan gesehen, es sieht ja auch alles extrem schick und hochwertig aus. Da wird jetzt nicht irgendwie eine Pappwand aufgestellt und selbst was draufgeschrieben mit hier geht's zu den Klos, sondern da wird halt ein Textilspannrahmen geholt, der kostet mal eben 2000 Euro für so ein Pups 2 Meter mal 1 Meter Ding. Dementsprechend ist es ja natürlich auch klar, bei euch ist halt einfach, es sieht halt auch noch mal ein bisschen schicker aus. Bei uns ist natürlich auch alles ein bisschen mehr down to earth. Das wird sich über die Jahre aufbauen, dass man halt hier und da natürlich dann noch in das Visuelle reinstecken kann. Aber erstmal wollen wir ein funktionierendes Event und Konstrukt, wo die Leute erstmal ihr Programm bekommen und Spaß haben können. Und dann kann man das Ganze noch ein bisschen polieren und hier ein bisschen Sprinkle drüber schmeißen.
Aber ihr habt doch die offizielle Gamescom-Laden, ne? Und da hängt doch die Köln-Messe mit dran, oder nicht? Mhm. Und dann nehmen die euch trotzdem so aus, was die Hallenpreise angeht?
Ja, es sind schon, also
ernst gemeint, ernst gemeinte Frage, weil gerade Jahr 1, Jahr 2, Jahr 3, ne? Da kann man ja mal irgendwie im Preis runtergehen, um was aufzubauen langfristig.
Ja, also gehen sie natürlich, also ich bin da ja immer sehr transparent, ich weiß überhaupt nicht, was andere Leute dafür bezahlen, wenn die so eine Halle mieten, ne? Und mit Nebenkosten. Und da auch ganz offen gesprochen, die sind total lieb zu uns und kommen uns auch sehr stark entgegen, glaube ich, in ihrer Welt. Und das ist überhaupt nicht abwertend gemeint, wirklich null. Aber ich glaube einfach, dass die Köln-Messe natürlich ganz andere Preise fährt als Messe in Hannover oder in Leipzig oder in Stuttgart oder wo auch immer. Bin ich mir ziemlich sicher. Und was ich krass finde, ist nicht nur die Hallenpreise sind das also herausfordernd, sondern die Nebenkosten. Und das tut mir leid, wenn ich das hier so offen sage, aber die Herausforderung ist ja, dass die Köln-Messe arbeitet meistens nochmal mit Dienstleistern. Das heißt, die müssen ja alle mitverdienen. Und die verdienen ja dann gar nicht so viel selber. Also die verdienen sicherlich auch was daran, die Messe. Und auch nicht zu knapp, vermute ich. Aber die Dienstleister verdienen auch alle noch recht gut. Und die musst du alle mitbezahlen. Das heißt, wenn du da irgendwie, keine Ahnung, welche Wasserpauschalen oder Toiletten Reinigung. Sorry, aber wenn davon nur ein Teil an die Reinigungskräfte gehen würde, dann würden die alle sehr gutes Geld verdienen. Das ist einfach Real Talk so. Und ich glaube, in der Rechnung bis zum letzten Glied, da geht eine Menge Geld verloren. Das ist nicht bös gemeint, aber wird die Realität sein.
Junge, ich habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Also ich habe ja mit Messe nichts zu tun, ne? Und ich habe ja mit Messepreisen nichts zu tun.
Sei froh.
Ja, genau. Also wir haben ja mal, wenn wir Konferenzen und so gemacht haben, ne, Hotel oder eine Halle gemietet und so, aber war ja nie Messe.
Ja.
Und Alter, wie viel ich jetzt gelernt habe, weil wir das ja in Stuttgart machen, ne, angeflanscht an die Comic-Con, wie viel ich über Messen einfach jetzt für mich gelernt habe, wo ich mir denke, das kostet alles extra. Weil du würdest ja normalerweise, du buchst ja eine Halle. Also,
oh ja.
Ja, genau, du buchst ja auch, einen Stand ein. Ne? Also du buchst das ja ein.
Ja.
Und, also, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch
super drin gewesen. Endlich bist du mal angekommen in der wahren Welt, Mann.
Brudi.
Wasser, ey. Abwasser, Strom, ja, aber, Toiletten, dies, ja, alles, Zäune, also aus, alles. Ja, ja, alles.
Aber wirklich,
Internet.
Also jeder Stuhl, jeder Tisch, du kannst ja, das nicht allein.
Und alles. Pass auf, du kannst dir eine Couch leihen für 5 Tage. Es ist teurer, als die Couch neu zu kaufen, teilweise.
Ja, das ist ja for real so. Da gehst du zu Ikea, kaufst die eine und dann nimmst du die mit nach Hause.
Genau das haben wir im Jahr 1 Gamescom lang gemacht. Wir haben einfach Massenbestellungen gemacht, die schön zur Gamescom lan geschickt. Und also wir hätten für Miete mehr bezahlt als für Kauf. Wir haben bei Take TV noch 15 Couchen rumstehen oder so, die wir dann wieder benutzen.
Und es geht
bringt die gern bei uns vorbei. Also die machen sich bestimmt auf unserer Bühne super.
Ja, wirklich. Also unglaublich.
Es geht ja auch per se gar nicht darum, dass die Sachen extra kosten. Aber vor allem, ne, also klar, du kaufst ja halt eine Fläche und dann ist erstmal nichts dabei als die Fläche. Habe ich verstanden, ne? Aber Alter, die Preise, ne? Ey, vor allem, was so ein Internetzugang kostet, ne? Was einfach ein Stromverteiler kostet. So, ich dachte, Alter, Leute.
Ah ja, Stromverteiler. So. Ja. Strom, sagen, wichtiges Thema, auch sehr teuer.
Man muss auch dazu sagen, dass die Aussteller, die sehen natürlich halt nur die Preise von außen betrachtet und denken sich, warum muss ich denn jetzt noch für das bezahlen und für das bezahlen? Das Ding ist in erster Linie, ich würde mir jetzt mal rausnehmen, die meisten Veranstaltungen schieben diesen Posten einfach 1:1 weiter. Das heißt, du kriegst einen Kostenfaktor, weil das kostet uns das als Veranstaltung, dann schieben wir das einfach 1:1 als Pauschale an den Aussteller, wenn er das bucht. Das heißt, die Veranstaltung verdient daran gar nichts, sondern es ist wirklich einfach erstmal nur, dass es funktioniert, dass ihr die Möglichkeit habt, einen Tisch zu haben, Strom zu haben und WLAN zu haben.
Siehst du, Brudi, wenn du bei uns einen Tisch buchst, wenn du bei uns einen Stand buchst, dann kriegst du Tische dazu, du kriegst die Stühle dazu, du kriegst Standard-Internet dazu, du kriegst einen Standard-Stromanschluss dazu. Und dann habe ich irgendwann erstmal gecheckt, Alter, das müsstest du normalerweise alles noch mit aufdröseln und einzeln verkaufen.
Man könnte das natürlich auch alles in einem Paket verpacken, aber dann kostet der Stand natürlich gleich mal doppelt so viel, von außen betrachtet, nur auf die Quadratmeterzahlen, dann sind die Leute natürlich erst recht abgeschreckt, wenn das dann anstatt 50 Euro 100 Euro der Quadratmeter kostet. Weil dann hast du auch gar keine Erklärung, warum kostet das so viel.
Ah, das
wenn
aber das schon aufgeteilt ist.
Ja, jetzt mal als Beispiel, aber wenn du es quasi aufbröselst, ich brauche jetzt irgendeine schöne Zahl.
Ja.
Wenn du es aufbröselst, dann weißt du, okay, der Strom hat das gekostet, anstatt dass du sagst, ja guck mal, die Fläche kostet schon allein so viel und denkst dir, warum?
Also ich habe ganz viele Learnings im Schnellverfahren gehabt, weil, also Wahnsinn. Vor allem, ne, nicht, wie gesagt, dass du da einen Stand buchst, okay, was dabei ist und so, kann man ja dann irgendwie diskutieren, aber ey, wenn du eine 40-40er Leitung brauchst, konkretes Beispiel, Alter, was so eine Internetleitung kostet, ne?
Ja, Chris, du hast gerade Strom gesagt und Internet. Jetzt überleg mal, was die Gamescom-Lan am allermeisten braucht. Genau diese beiden Dinge. Wir könnten diese Veranstaltung übrigens nicht machen. Jetzt muss ich ja unplugged, einfach raushauen.
Was habt ihr da für eine Leitung liegen, Alter? Ihr müsst doch Internet durchschroten ohne Ende.
Wir haben insane Internetleitung. Oh nein. Also erstmal schnelle Werbung machen. Ja. NetCologne, die übrigens auch offizieller Partner der Köln Messe sind. Ne? Ohne die würde es nicht gehen. Das ist Real Talk. Und die stellen uns, oh mein Gott, ich will nichts Falsches sagen. Ich glaube, die krasseste Internetleitung Deutschlands dahin. Ich glaube, sowas wie 40 down, 40 up oder sowas. Also synchron. Wir reden wirklich von einem insane Internetangebot. So, dass Internet für uns wirklich kein Problem ist. Aber es wäre, ich weiß nicht, ich erzähle jetzt wirklich nur Quatsch, ne, weil ich die Zahlen nicht genau kenne.
Macht nichts.
Aber wir reden wirklich hier so, ja, das kostet ein paar hunderttausend Euro, damit du da für ein paar Tage Internet hast. Also auf dem Level, hundertprozentig, auf dem Level befinden wir uns. Das ist absolut geisteskrank. Also, und dieses Strom, das ist nochmal ein anderes Level, weil da hängt, ne, hier nochmal einen Stromverteiler hinlegen, da nochmal ein. Für ein paar tausend Rechner, die alle High Performance wollen, ne, das geht schnell. Das geht schnell.
Und das Schöne ist ja, du musst ja dann einmal für den Anschluss zahlen, dann einmal fürs Kabel, einmal für den Drehzähler, damit du weißt, wie viel der Verbrauch war. Dann musst du nochmal die Leistung selbst bezahlen, dann das Personal, was das verlegt und. Das ist nicht einfach so, ja, hier 20 Euro Strom, sondern dat. Das könntest du natürlich auch alles komplett auslegen und sagen, hier, guck mal, Das sind da die gesamten Posten dafür, aber dann wird es, glaube ich, ein bisschen zu komplex.
Und wir machen ja Play, ne? Wir machen ja einfach Playflächen ohne Ende, ne? Das heißt, wir haben ja einfach ohne Ende Tische und Stühle, die wir da hinstellen.
Ja.
Und ich dachte mir auch so, ich meine, natürlich musst du die bezahlen. Also natürlich zahlst du halt eine Leihgebühr, verstehe ich. Macht auch total Sinn, ne? Aber ey, da kommt ein Kostenapparat zusammen. Ich hab einen anderen Respekt für Veranstaltungen in Messehallen. Ich lass es mal so formulieren irgendwie. Ist schon echt abgedreht.
Oh ja, oh ja.
Ja, ich glaube, bei uns ist halt wirklich der große Vorteil, dass wir halt bei unserer Location wirklich an keinen Dienstleister gebunden sind. Sowohl Gastro, das ist übrigens ein sehr großes Thema, dass du nicht an Gastro-Dienstleister gebunden bist.
Wir auch nicht mehr.
Echt? Bei der Kölnmesse? Wow.
Ja, waren wir natürlich. Kölnmesse hat Aramak, da kommst du ganz schwer raus.
Wow, krass.
Das ist ja riesen Dienstleister.
Wie seid ihr da rausgekommen?
Engelszungen, Geld und
Geld.
Und auch aufgeklärt, also ich glaube auch wirklich aufgeklärt, warum es Sinn macht, dass wir es selber machen. Und das sind, glaube ich, ganz gute, nachvollziehbare Gründe. Wir sind eine 24-7-Veranstaltung, ne? Also Tag aus, da gibt es keinen Break. Irgendjemand muss das gewährleisten. Das heißt, für die auch nicht so ein geiler Deal, weil die natürlich andere Kosten haben. Und wir werden das ein bisschen rougher machen. Muss halt, weil wenn du 24 Stunden Angebot haben willst, dann kannst du halt nicht, wir haben ein anderes Angebot. Und wir haben Partner, die dann uns vielleicht auch teilweise Freiware geben, damit wir günstigere Preise geben können. Ne? Wir wollen nämlich nicht 5 Euro für eine Red Bull bezahlen.
Das wäre tatsächlich meine Frage gewesen, wie frei ihr seid in der Preisgestaltung dann.
Komplett.
Ne? Also, weil komplett. Das ist ja, also ich finde Messepreise, wenn du vor allem in der LAN, so Messepreise hauen da schon ganz gut rein, ne?
So, und da kann ich euch, wir sind eine Premium-Veranstaltung, aber was das Experience für die Leute angeht, sind wir halt eben günstig, meiner Meinung nach. Ne? Weil bei uns zahlt man ja auch 120 Euro fürs Ticket, aber für 3 Tage LAN 24/7 ist das ein Witz, meiner Meinung nach. Andere Leute sagen, ey, ist nicht ganz so günstig, aber für mich ist das, was man kriegt, man kann da 3 Tage abhängen und komplett zocken und kriegt mega viel Sampling und so weiter auf Freiwaren und so. Mhm. Und wenn man was kauft, sind das wirklich verhältnismäßig sehr faire Preise für diese Veranstaltung. Da legen wir ultra viel Wert drauf, verspreche ich dir aber, ist für uns ultra viel Pain in the Ass, weil wir verdienen natürlich weniger Geld und haben mehr Aufwand, weil wir das alles managen wollen, dass das überhaupt so ist. Das kostet viel Zeit und viele Verhandlungen tatsächlich. Aber ist gut. Freut man sich am Ende trotzdem, weil die Leute das meistens auch wertschätzen. Das muss man auch dazu sagen.
Ja, schöner, geil. Schöner Messe-Exkurs.
Ja, Messe. Geil. Ja, so. Viel Arbeit, wenig Geld.
Let's go. Haben wir irgendwas? Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, wo du sagst, ey, will ich nochmal hier in den Raum werfen?
Meine Wenigkeit?
Du, ja.
Ja, unbedingt.
Kommt vorbei und schaut euch den Bums mal an, was wir machen.
Okay.
That's it.
Mit dem Discount-Code Spiele.
Ja, genau. Dann gibt's noch dazu ein Y-Food.
Ja, geil. Okay. Ich überleg gerade, haben wir noch Themen, bevor wir jetzt die letzten Fragen stellen? Wir haben eine Umfrage laufen. Eine Feedback-Umfrage zu uns, hier in Eigenwerbung. Also Leute, bitte, wenn ihr Feedback habt, könnt ihr das jetzt raushauen. Der Johannes teilt das garantiert noch 100 Mal überall. Gebt uns gerne Feedback. Wir haben schon Sachen bekommen. Wir hätten also qualitativ sehr gut, quantitativ Luft nach oben. Wir nehmen mehr. Und weiß nicht, Dennis, hast du noch was am Herzen?
Nee, vielen Dank erstmal von meiner Seite an dich, Rick. Schön, dass wir uns kennengelernt haben hier im Podcast sozusagen. Und wünsche allen erstmal noch eine gute Woche. Ne?
Weiter. Ja, letzte Frage hast du noch, ne?
Ja. Also ich hau sie raus. Rick, letzte Frage ist wichtig. Aus deinem Verständnis, wen sollten wir mal bei uns in den Podcast einladen?
Hattet ihr schon Domian?
Dorian hatten wir schon. Dorian. Mehrfach.
Ja. Ja. Mehrfach.
Bei Freaks hattet ihr wahrscheinlich auch schon die ganzen Konsorten.
Ein paar.
Wie wär's mit Nico von Electric Cowboy? Ist Gamer und Musiker. Passt super zusammen.
Finde ich gut.
Okay.
Johannes schreibt auf.
Nehmen wir mit. Johannes schreibt fleißig.
Okay. Ja, in dem Sinne, schön, dass ihr alle da wart. Wünsche euch eine gute Woche. Wir quatschen. Bis bald.
Ebenso.
Ciao.
Tschüss. System shut down.